CF Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
Herzlich willkommen zu unserem CF Podcast Genau mein Fall. Mein Name ist Reinhard Fischer und ich bin Rechtsanwalt. Für die, die uns noch nicht kennen, sei noch einmal erklärt, in diesem Podcast spreche ich gemeinsam mit meinem Kollegen Michel Kaminski über interessante Urteile, die Ihnen, die Behörerinnen und Hörer, hoffentlich aufzeigen, dass der gewerbliche Rechtsschutz durchaus verständlich und vielleicht sogar unterhaltsam sein kann. Heute übernimmst nach etwas längerer Zeit wieder du, lieber Michel, den Fall. Und ich weiß nicht, worum es heute gehen soll. Ich bin sehr gespannt.
Das darfst du sein. Genau, ich habe was vorbereitet und zwar auch wieder etwas, was du dir auch erst einmal anschauen darfst. Vielleicht kennst du das auch. Ich reiche es mal hier gesammelt rüber, weil es mehrere Blätter sind. Und da wir ja ein Podcast sind, du jetzt aber ein Bild vor dir hast oder mehrere, kommt heute mal wieder ein bisschen auf Bildbeschreibung an. Mhm. Ich bin auch über diesen Fall unter anderem gestolpert, weil wir diese Kisten auch zu Hause haben. Und ja, dann dachte ich mir, die kommen mir aber bekannt vor.
Wie kommen die bekannt vor? Allerdings, wir haben die in einem anderen Design zu Hause wahrscheinlich.
Okay.
Übrigens, jetzt weiß keiner, worüber wir sprechen.
Gerade. Ja, genau. Möchtest du mal versuchen, zu beschreiben, was du siehst?
Genau, also du hast mir hier, also ich bin jetzt auf der ersten Seite mehrerer Blätter, die du mir rübergereicht hast. Mhm. Und da sind zwei Bilder, eins oben, eins unten. Und das sind so Klappkisten, also die man typischerweise zum Einkauf verwendet. Und also mir erscheint es jetzt zumindest auf den ersten Blick so, dass das so Kisten sind, die man halt quasi zweidimensional zusammenklappen,
so runterklappen. Wo man die Seitenwände sich so einklappen und dann hat man nur noch so einen Boden. Ne? Das kann man mit denen auch, ja.
Genau, und dadurch kann man die natürlich schön stapeln erstmal im Kofferraum oder wie auch immer. Und dann eben nur, wenn man sie braucht, dann auf Volumen ausklappen.
Genau.
Und darin dann vor allen Dingen Einkäufe verstauen oder auch andere Dinge. Ja, jetzt möchtest du, dass ich noch das Äußere genauer beschreibe oder wolltest du nur...
Genau, können wir vielleicht auch gleich machen, genau. Und du kannst ruhig auch mal weiter durchblättern.
Ja.
Das ist ja dann nicht nur diese Kiste, sondern da sind auch noch weitere Bestandteile. Das sieht man ja auch schon auf dem unteren Bild.
Ja, ja, ich habe also genau, es gibt... ja gut, das untere Bild, da ist auch so eine Klappkiste, da steht aber dann noch HEMA Crate Storage drauf und dann sind da noch ein Herzzeichen.
Ja, das ist erstmal egal, was genau, aber grundsätzlich kann man halt da Buchstaben drauf bringen auf diese Kiste, ne?
Okay.
Und damit zu tun hat sozusagen auch das nächste Blatt, was du siehst.
Ach so, die sind dann austauschbar sogar, die Buchstaben eventuell.
Genau.
Okay,
genau.
Okay. Also das sind halt, also vielleicht noch zu den Seitenwänden der Kisten, die haben halt eben so parallel verlaufende Streben mit Zwischenräumen. Also man kann da durchgucken, aber wahrscheinlich sind die auch dafür da, dass man dann diese Buchstaben auch aufbringen kann.
Genau, die haben so horizontale Streben, ne?
Ja.
Genau. Und das ist auch dann, könnte man erstmal denken, ist vielleicht nur ein Designmerkmal, aber wenn man halt diese Buchstaben dazu sieht, dienen die auch dazu.
Funktion, genau.
Diese Buchstaben da einklacken kann.
Genau, die darüber befestigt und dann auch über die Höhe entscheiden kann, worauf man die befestigt.
Genau, und was man überhaupt da drauf schreibt.
Genau, und da ist auf der zweiten Seite tatsächlich dann mehrere Buchstabenpaletten sozusagen, also die sind da so, also wahrscheinlich, wenn man sie einkauft, hat man sie dann eben zusammengefasst an so einer Kunststoffschiene, wo man sie dann abmachen kann, aber genau, verschiedene Buchstaben, Zahlen und so weiter. Genau,
ein Set von A bis Z, Sonderzeichen, Herzchen, Doppelkreuz, alles, was man
was
brauchen
man so
könnte.
Braucht. Ja, teilweise... Buchstabe A sehe ich hier zum Beispiel mehrfach oder O.
Genau,
Vokale ein bisschen öfter als Konsonanten.
Genau, wie es wahrscheinlich so vorkommt in
Genau, X etwas seltener zum Beispiel.
Ja. Und die, letzte Seite, brauchst du jetzt vielleicht noch gar nicht so ganz genau dir anzuschauen, aber das obere ist dann nochmal eine Werbung davon und das untere, glaube ich auch. Ne? Da sieht man nochmal, wie sozusagen diese Buchstaben aufgebracht werden. Ne?
Genau, vor allen Dingen auf dem unteren Bild ist so eine Hand sichtbar, die gerade den Buchstaben E ergänzt und da einklackt.
Offenbar. Genau, genau. Aber das reicht vielleicht erstmal. Dieses Produkt heißt auch oder wird genannt oder verkauft in Deutschland als Buchstabentafel-Klappkiste. Buchstaben, ja. Also es gibt solche Letterboards, heißt es auf Englisch, ja. Daher Buchstabentafel, ja. Die typischerweise eigentlich schwarz sind, ja. Und halt diese Rillen haben. Ja. Und da kann man so weiße Buchstaben dann draufklacken. Und ja. Diese Kiste hat sozusagen jetzt dieses Design oder diese Funktion, ja. Dass sie selber diese horizontalen Streben hat, die als Buchstabentafel dient, gleichzeitig, und wo man eben diese Buchstaben, die man auch als Set kaufen kann, dann draufbringt. Und das wird auch als Letterboard-Optik sozusagen bezeichnet jetzt, also in dem
Moment. Also kombiniert Urteil. Dann eigentlich zwei Produkte sozusagen.
Wenn man so will, ne? Ja. Und die Buchstaben schweben dann halt so auf dieser, so wie als wären sie da draufgeklebt oder sowas, ne, auf dieser Vorderseite. Und diese Firma Hema ist ja eine niederländische Warenhauskette, die aber auch in Deutschland tätig ist. Und das ist unsere, ich habe es ja oben drauf schon geschrieben, unsere Antragstellerin in diesem Fall, und hat diese Produkte auch in Deutschland verkauft. Und das sind aber zwei separate Produkte, ne? Es gibt einmal die Kiste zu kaufen, als Buchstabentafel-Klappkiste, wie es so schön eingängig heißt. Und die Buchstaben werden als Buchstaben für die Buchstabentafel-Kiste verkauft.
Okay. Und das auch heißt, man kann die nur als Klappkiste verwenden.
Man kann die auch nur die Kiste kaufen.
Das ist dann quasi Zubehör, um sie auch als Buchstabenboard zu benutzen.
Genau, und dann, wir haben sie zu Hause und da steht dann irgendwie Lesebox drauf oder nach einer Zeit steht da auch nur noch Ese, Ochs, weil die Buchstaben abfallen da drauf.
Hält das nicht gut?
Wenn die im Kinderzimmer steht, dann passiert da einiges mit.
Oder ist nur die Kopie?
Vielleicht, ich muss mal schauen, welche von denen sehen wir ja gleich, wir haben. Und das auch seit 2020, und da gibt es auch unterschiedliche Größen. Also es gibt da Medium, Small, Extra Small, unterschiedliche Farben, also unterschiedliche Serien, wenn man so will. Mhm. Und bis zum, ich nenne es mal jetzt Streitzeitpunkt, der dann gleich kommt, hat unsere Antragstellerin Hema da 100.000 Kisten von verkauft in Deutschland. In den Niederlanden sogar 1,3 Millionen. Und von diesen Buchstabensets 8.000. Deutlich weniger, und das Ganze kostet dann, das eine kostet irgendwie 5 Euro irgendwas, das andere 3 Euro irgendwas, also für 9 Euro. Dann gibt es auch noch, wenn man jetzt mal so den Sachverhalt kurz noch erläutert, auch eine Vereinbarung mit anderen Unternehmen zwischen Hema und so Designbüros, die wohl auch an dieser Herstellung dieser Kiste beteiligt waren. So ein Designstudio, was eventuell da tätig war, da sollen aber die Eigentumsrechte wohl übergegangen sein auf Hema, aber auch nicht vollumfänglich, gewisse technische Aspekte dann wieder darum doch nicht. Das ist so ein bisschen unklar.
Also Hema hat ein Designbüro beauftragt,
wahrscheinlich,
das zu fertigen und sich dann die Rechte
übertragen zumindest lassen.
Zu einem bestimmten Umfang.
Genau, Recht an geistigem Eigentum, heißt es in der Erklärung. Aber das, ja, so ein bisschen zur der Vollständigkeit halber. Wenn wir gleich mal schauen, was für Anspruch Grundlagen ist denn vielleicht gäbe, vielleicht nicht ganz unrelevant. Und jetzt soweit so gut. Jetzt kommt natürlich die Frage, was hat Hema beantragt, wenn sie unsere Antragstellerin ist. Dazu gibt es jetzt Discounter, der, ich reiche es dir rüber, das hier verkauft. Und was sieht man denn dort?
Da heißt es auch Klappkiste mit Buchstabentafel. Also offenbar verkaufen die auch beides, also ein Konkurrenzprodukt, was doch dem ersten Anschein nach sehr, sehr ähnlich aussieht in der äußeren Gestaltung.
Ja.
Hier sieht man direkt auch, dass das in mehreren Farben verkauft wird, und es gibt halt eben auch diese entsprechende Buchstabentafel, die da mit diversen Buchstaben, also sieht auch sehr gleich aus, wie das Hema-Produkt dann auch angeboten wird, ne?
Also genau. Und das wird unter, ich glaube, der Name steht.
Ja, Livarno Home heißt es.
Genau,
hier.
Also das wird irgendeine
andere Marke, genau.
Andere Marke verwendet. Ja. Aber die Kiste sieht denkbar ähnlich aus. Ja,
also ich würde jetzt auf den ersten Blick, also ist jetzt schon sehr schwer, irgendwelche Unterschiede zu sehen. Also geringe Unterschiede würde ich sagen, kann man schon erkennen, wenn man genauer hinguckt, aber
in gewissen Proportionen vielleicht oder sowas, ne?
Ja, genau. Mhm. Also die untere Strebe scheint zum Beispiel etwas breiter, die Proportionen vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ich vermute mal, die Abstände sind wahrscheinlich relativ gleich. Also keine Ahnung, ob die Buchstaben der einen mit der Kiste der anderen kombinierbar wären. Spielt aber wahrscheinlich nicht so eine große Rolle, weil man es wahrscheinlich dann ein in sich geschlossenes System da verkauft an Kiste und Buchstaben. Aber
Wobei HEMA tut es ja nicht. Die verkaufen die beiden Sachen ja einzeln.
Ja, ja, aber schon kompatibel.
Mit sich natürlich kompatibel.
Ja, genau, ja, klar. Die Frage ist, wer es über Kreuz kommt. Also könnte ich jetzt bei HEMA die Gute Kiste Frage, kaufen und die Buchstaben bei Livano.
Ja. Ja. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal vorbei an dem Punkt. Aber es ist in der Tat auch relativ genau beschrieben. Bei HEMA sind es zum Beispiel 3 mm und 4 mm Abstand. Ja. Also die Streben tacken breiter als die Öffnung und es sieht schon ziemlich ähnlich aus bei dem Produkt vom Discounter. Ne? Ja. Und unsere Antragsgegnerin sind eigentlich 3 Stück. Es gibt da ja natürlich immer mehrere. Eine Unternehmen, was für den Vertrieb zuständig ist, einen Lieferanten und ein Unternehmen, was dann letztendlich den Discounter vor Ort letztendlich betreibt. Mhm. Das soll aber nicht so relevant sein, dass wir jetzt hier 3 Antragsgegnerinnen haben. Und das Ganze wird halt angeboten für ungefähr 3 €.
Dieses mit Buchstaben.
Mit Buchstaben. Die verkaufen es als Set. Sozusagen
okay,
als
okay. Also 3 im Verhältnis Set. 3 € zu 9 € sozusagen.
Genau. Ja. Und was käme denn jetzt mal aus Sicht der Antragsstellerin, unserer HEMA, in Betracht? Man hätte ja... Es ist ja vieles denkbar, ne? Also wir denken ja dann immer erst an unsere Sonderschutzrechte sozusagen.
Also da ist ja erstmal die Frage, haben die jetzt irgendwas beantragt an Schutzrechten? Also
genau. Gibt es eingetragene?
Ja, also da kann man tatsächlich sowohl über Designschutz so oder so nachdenken, wenn es beantragt wurde, oder auch ein nicht eingetragenes Design gibt es ja auch einen Schutz, wenn auch sehr zeitlich beschränkt. Man kann theoretisch auch an technische Schutzrechte denken, ja, die Funktionskombination, der Klappmechanismus, keine Ahnung, ne? Also alles, was neu und erfinderisch ist, kann ja da auch Patentschutz bekommen. Man kann auch an Urheberrechte denken, weil es
vielleicht ein Werk ist.
Auch ein Werk der angewandten Kunst hier. Also da sind die Schutzhürden zwar immer recht hoch, aber zumindest kommt es jetzt auch erstmal in Betracht. Und man könnte auch an unlauteren Wettbewerb denken, da den entsprechenden Nachahmungsschutz, dass man halt, wenn man ein Wettbewerbsprodukt relativ sklavisch oder nachschaffend nachahmt und es anbietet und dann noch zusätzlich eine Herkunftsverwechslung oder Rufübertragung dann stattfinden kann, hatten wir ja auch hier schon das eine oder andere Mal, dann ist das auch, kann das auch unlauterer Wettbewerb sein. Also das wäre jetzt das, was mir so einfallen würde.
Genau, ich glaube, das ist auch relativ erschöpfend. Ja. Ich weiß nicht, 3D-Marke oder irgendwas könnte man vielleicht noch überlegen.
Ja, nicht eingetragen. Obwohl, da hatten wir ja mit dem Lindfall, das war ja tatsächlich auch eine Benutzungsmarke. Ja. Aber gut, da bräuchte man schon auch eine ziemlich hohe Bekanntheit im Markt.
Genau, das ist die jetzt vielleicht die schwierigste Voltasat, von denen.
Aber hier,
das ist auch völlig erschöpfend. Und auch die Antragstellerin hat auch offensichtlich an Urheberrecht erst gedacht. Ja. Hat dazu sagt, aber die Entscheidung, also in dem Fall hatte das Landgericht Hamburg jetzt zunächst darüber zu entscheiden, ob da dieser Verkauf durch den Discounter in irgendeiner Weise ungerechtfertigt ist oder.
Aber gab's denn irgendwelche eingetragenen Schutzrechte
für den? Es gab keine. Also damit fiel schon mal vieles weg. Entweder das nicht eingetragene Design bliebe ja dann noch oder das Urheberrecht, das sie auch gedacht haben. Ja. Das haben sie aber wohl dann verworfen und den Antrag zurückgenommen. Mhm. Da wäre natürlich insbesondere so ein bisschen die Frage gewesen, wer ist Urheber, insbesondere auf diesen Sachverhalt, wer ist Schöpfer des Werkes, ist es da jemand im Designstudio, ist das Recht von wem an wen vielleicht lizenziert worden oder auch nicht. Ne?
Genau, da ist ja immer die Problematik, die Rechte liegen ja erstmal bei dem Schöpfer selber, das heißt, und da ich da Urheberrecht kein eingetragenes Recht ist, muss ich ja dann erstmal belegen, dass es dieses Urheberrecht gibt, wer es geschaffen hat und dass dann natürlich von dem Schöpfer die Rechte jetzt bei mir liegen. Und wahrscheinlich, du hast ja angedeutet, da gab es zwar welche, aber die Rechtübertragung war wahrscheinlich nicht so geregelt, dass man es halt hier nachweisen konnte.
Man hatte es vielleicht mit dieser Vereinbarung versucht. Es gab aber wohl einen Hinweis vom Landgericht, die wohl Bedenken hatten, dass ein Urheberrecht hier entstanden ist, obwohl es ja da diese Rechtsprechung zur der angewandten Kunst gibt.
Also die hatten Bedenken, dass hier ein Urheberrechtsschutz überhaupt dran steht. Genau. Also es ging denen gar nicht darum, liegen jetzt die Rechte überhaupt bei dem Antragsteller, sondern
um den Urheberrechtsschutz als solchen hatte das Landgericht zumindest Bedenken. Denn genau, wir befinden uns ja auch in einem, wie du auch ja sehen kannst, an meinem Vermerk da oben Verfügungsmuster in einem einstweiligen Verfügungsverfahren. Und da gab es wohl diesen gerichtlichen Hinweis, dass es da Bedenken gab. Deshalb ist sozusagen die Antragsteller umgeschwenkt und hat dann die Variante gewählt, die du als letztes jetzt auch noch genannt hattest.
Den unlauteren Wettbewerb
hat sie dann als vielleicht den erfolgsversprechenden Punkt gesehen. Und in dem Fall im einstweiligen Verfügungsverfahren versucht geltend zu machen, weil sie eben davon mitbekommen hatte, dass der Discounter in einem Aktionszeitraum dieses Produkt verkaufen möchte. Und dann auch relativ schnell dann die einstweilige Verfügung beantragt hat.
Ach so, das war dann, also es wurde im Prospekt angekündigt. Und die haben versucht, den Verkauf zu stoppen, bevor.
Genau, relativ schnell. Ich glaube, am ersten Tag dann direkt, weil sie eben davon unter Bescheid wussten und auch mit dem Discounter gesprochen oder die jeweiligen anwaltlichen Vertreter hatten wohl miteinander gesprochen und es war nicht zu erkennen, dass die anderen es unterlassen würden. Deshalb gab es dann diese einstweilige Verfügung. Und da kann man sich ja vielleicht als erstes drüber streiten, also dieser Aktionszeitraum bei solchen Discountern, das ist ja meistens eine Woche. Das heißt, die Verhandlung ist dann schon nachher, wenn es eine mündliche Verhandlung gibt, wie es hier ist.
Die wurde angeordnet.
Die gab es dann dieser Aktionszeitraum war, glaube ich, im Juli und dann die Verhandlung im August und später ist es auch noch zum Oberlandesgericht gegangen. Das war natürlich ein Jahr später. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, gibt es überhaupt noch eine Dringlichkeit?
Ja, wobei das, also ich glaube, da hatten wir aber auch schon mal irgendwie so einen Fall gehabt, der
haben es, glaube ich, schon mal berührt,
war, ne? Ich meine, allein dadurch, dass man schnell agiert hat und es ja durchaus denkbar ist, dass diese Aktion auch jederzeit wieder erholt wird. Also es ist ja nicht ausgeschlossen, also es gibt keine ganz klaren Gründe, warum das nicht nochmal verkauft wird. Oder es kann ja auch Ladenhüter geben, die dann da länger, also selbst wenn man einen Aktionszeitraum von einer Woche hat und das wird nicht alles verkauft, dann liegen die ja durchaus nochmal ein paar Monate später darum. Also da hätte ich jetzt Bedenken.
Genau, dann liegst du genau richtig und gibst sozusagen auch die Realität wieder, dass man sagt, naja, es gab Restbestände und das hat natürlich die Antragstellerin auch gemacht. Die ist dann auch nach dem Aktionszeitraum nochmal gucken gegangen und hat noch Produkte gefunden. Und genau wie du sagst, es liegt sozusagen ja hier völlig im Bereich der Antragsgegnerin vom Discounter, das jederzeit zu wiederholen. Das ist ja nicht, wo man sagt, naja, das kann realistischerweise erst in 2 Jahren wiederholt werden, sondern das kann ja immer wieder passieren, ne? Und es gibt nichts, was diese Wiederholungs- oder Weiterführungsgefahr dann irgendwie völlig vernichtet praktisch. Insofern, und hinzu kommt natürlich, im unlauteren Wettbewerb ist die Dringlichkeit ja sogar vermutet. Das heißt, eventuell wäre die Beweislast sozusagen beim Antragsgegner gewesen, da irgendwie nicht vorzutragen, warum das eben gerade nicht dringlich ist. Ne?
Genau, aber genau, solange der Antragsteller dann seinerseits nichts verzögert hat, spricht eigentlich nichts dafür, dass die Dringlichkeit einfallen sollte.
Genau, insofern ist die Antragstellerin hier auch in der Tat über die Hürde gesprungen und jetzt könnte sich vielleicht noch trotzdem die Frage stellen der Anspruchslegitimation, weil wir ja gesagt haben, da sind diese anderen Unternehmen beteiligt gewesen, die eventuell das Urheberrecht haben. Und jetzt haben wir hier aber Hersteller, der vielleicht selber, vielleicht stellt auch jemand anders das Gerät her, am Markt auftritt.
Ja. Also da würde ich ja also sagen, also in der Regel ist ja im unlauteren Wettbewerb ja auch der geschützt, der diesen Markterfolg herbeigeführt hat. So, ne? Also das Unternehmen, was halt im Grunde das Produkt in den Markt bringt und auch diese Bekanntheit oder diesen Marketingerfolg, der damit geschaffen ist, dann erzeugt hat. Also der ist ja dann eigentlich typischerweise der Geschützte und der Berechtigte und nicht unbedingt derjenige, der da die kreative Leistung erbracht hat, die dahinter steht.
Das ist auch so gesehen worden. Ja. Aber ich dachte, es wäre vielleicht kurz sinnvoll anzusprechen, weil es gerade ein Unterschied ist zu diesen eingetragenen Schutzrechten, wo man sich immer überlegt, wer hat es denn erfunden und bei wem liegt jetzt das Recht? Es ist hier ja so ein bisschen isoliert davon, sondern so ein bisschen faktisch eher, wer tritt denn am Markt auf?
Genau.
Und das UWG will ja sozusagen den Markt regeln und schützen, die Marktteilnehmer schützen vor unlauteren Handlungen der anderen und da ist sozusagen der am Markt auftritt letztendlich geschützt.
Genau, weil der Schutzzweck natürlich letztlich ein anderer ist. Genau. Also ich gebe nicht ihr ein Recht für eine besondere kreative Leistung, sondern ich gebe halt die Möglichkeit halt eben, wie gesagt, wenn ich ein bestimmte Produktgestaltung am Markt bekannt gemacht habe, mit großem Marketingerfolg, und dann geht ein Trittbrettfahrer hin und bringt eine Kopie in den Markt und partizipiert im Grunde von diesem Markterfolg, für den ich Aufwendungen hatte. Ne? Dann ist genau das geschützt. Und es ist dann eigentlich egal, also selbst egal, ob das Produkt halt vor Jahren mal von jemand anders im Markt gebracht wurde. Hauptsache, es wird mit mir in Verbindung gebracht jetzt.
Das heißt, man guckt sozusagen im Wesentlichen auf die Verkehrskreise und schauen, für wen oder was denken die, wer sozusagen der Hersteller und in Verkehr Bringer dieses Produktes ist, ne? Und was jetzt dahinter steht und wo es herkommt, das ist dann in dem Fall im Unterschied zu diesen eingetragenen Schutzrechten dann sozusagen egal für die Anspruchsberechtigung.
Genau,
richtig. Damit liegst du noch in Linie vom LG Hamburg.
Ja.
Dann kämen wir ja sozusagen jetzt eigentlich zu der inhaltlichen Prüfung, wenn man so will, für das UWG. Müsste man ja dann prüfen, dass jemand unlauter eine Nachahmung in den Markt bringt und dabei auch noch eine vermeidbare Täuschung über die Herkunft wäre zum Beispiel ein Tatbestand, der es sein könnte.
Der klassischste,
auf den man dann zuerst schaut, um da diesen ergänzenden Leistungsschutz zu haben, muss das Produkt, wie man im UWG ja sagt, eine gewisse Eigenart haben. Ne? Also dass die Neuheit und erfinderische Tätigkeit im Patentrecht ist hier sozusagen, ist hier die Eigenart. Das heißt, wir schauen, es ist ja so ein bisschen ähnlich wie der Designschutz, ne? Wie man sich das anschaut. Man schaut sich das Produkt an, schaut, ist es überhaupt geeignet, dazu auf eine betriebliche Herkunft hinzuweisen. Ne? Würde überhaupt jemand auf die Idee kommen, nur weil es so diesen Eindruck erweckt, kommt das jetzt von einem bestimmten Unternehmen? Ne? Ist das überhaupt möglich in dem Fall? Und muss man halt den Eindruck anschauen, wie es einem so im Verkehr halt begegnet. Also ich meine, man muss natürlich immer so ein bisschen auch diesen, ähnlich wie beim Designschutz, diesen Formenschutz ja im Hintergrund haben. Ne? Was gab es denn bisher schon?
Genau, und was gibt es auch aktuell?
Und was gibt es aktuell?
Im Markt, Also die entscheidende Frage ist, also es geht immer auch um das äußere Erscheinungsbild letztlich.
Ähnlich wie
das Design eben, ne? Produkts. Und genau, die Frage, ist das jetzt äußerlich so gestaltet, dass man nur letztlich aufgrund der äußeren Gestaltung das mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung bringen kann? Oder ist es halt quasi so eine standardäußerliche Form oder wobei zum Beispiel auch eine technisch notwendige Form das also bewirken kann, dass es halt eben, dass man sagt, okay, da besteht auch eine Erwartung, dass das von verschiedenen Unternehmen mit dem gleichen Erscheinungsbild angeboten wird. Ne? Genau, und entscheidend ist die Frage, ist es geeignet, aufgrund der äußeren Form halt mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung gebracht zu werden, oder würde der Verkehr eher erwarten, ja, in der Form können das auch ganz verschiedene Unternehmen sein, die das so anbieten.
Ne? Genau. Hast du ein Gefühl für...
Also ich würde jetzt erstmal dazu neigen.
Ohne, dass ich dir den Formenschatz jetzt leider präsentieren kann.
Ja.
Aber ich sage mal so, es gab vorher auch schon Klappkisten, wie du denken kannst.
Ja. Also ich hätte jetzt so die Tendenz, das nicht zu eng zu sehen. Also ich würde sagen, dass die Klappkiste auch in ihrer Gestaltung schon auch eine, also auch gewisse Unterschiede zu anderen Klappkisten darstellt. Also ich würde auch sagen, dass man eventuell auch durch diese Funktionsverknüpfung, also wobei man sich dann fragen muss, also ich darf jetzt jemand anders natürlich nicht von einer technischen Lösung ausschließen dann damit, aber trotzdem kann natürlich auch diese Funktionsverknüpfung erstmal auch eine gewisse Eigenart ausüben, dass ich halt Klappkiste mit Buchstaben irgendwie verbinde und natürlich diese Gestaltung mit den Streben und so weiter, würde ich schon sagen, hat eine gewisse Prägnanz, gewisse Besonderheit, sodass ich jetzt zumindest über den, also an dem Punkt es jetzt erstmal nicht scheitern lassen würde. So, ne? Die Frage ist dann halt, wer dann eher auf der zweiten Stufe, kann man die gleiche Funktion auch mit einer anderen Gestaltung dann überhaupt erfüllen?
Ja.
Aber auch das würde ich jetzt vermuten, dass das möglich ist. Also ich würde jetzt eher sagen, dass also würde ihm schon durchaus die Eigenart zusprechen wollen.
Man könnte ja auch noch unterscheiden zwischen irgendwie geringer, durchschnittlicher oder hoher Eigenart, sowas in der Richtung. Ne?
Genau. Ja, eine besonders hohe Eigenart würde ich ihm jetzt nicht geben, aber eine Eigenart
Kiste
schon.
Bleibt Kiste.
Ja, genau.
Aber sind genau die richtigen Punkte, an denen du letztendlich vorbeikommst.
Ja.
Genau, also man schaut sich diesen Gesamteindruck an. Die technischen Aspekte müsste man ausschließen, wenn es wirklich nur so und so geht, gezwungenermaßen.
Genau. Aber ansonsten kann man die auch mit einbeziehen, wenn man es auch anders gestalten kann.
Genau, also ein Griff hat natürlich die Funktion, es zu tragen, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Griff zu gestalten. Machen wir ihn oval oder eckig oder wie auch immer.
Genau
wie du sagst, also die Kiste alleine hätte vielleicht schon einige Aspekte mit diesen horizontalen Streben. die außen halt so völlig glatt ist mit den Streben. Ne? Diese senkrechten Streben sind ja auch extra auf der Innenseite, weil es außen eben glatt sein muss, um die Buchstaben anzubringen. Mhm. Man hat da diese ovalen Griffe und dann diese Vertiefungen an den Seiten, wo nicht die Griffe sind sozusagen. Ja. Ne? Da wird es nochmal so tiefer.
Genau.
So mit so einer Diagonalen auch. Das ist jetzt nicht, also die Klappkisten, die man so zum Einkaufen oder so kennt, die haben ja diese ganz wirre Muster und haben ja,
oder geschlossen
teilweise. Ja. Schon. Und dann kommt eben noch ein bisschen vielleicht dann die Frage hinzu, bei der du auch vorbeigekommen bist, was ist denn mit den Buchstaben, ne? Weil die ja eben getrennt verkauft werden. Ja. Inwieweit kann ich die jetzt, ist jetzt beides zusammen, mein Muster sozusagen, oder nur das eine? Weil wenn man jetzt beides alleine anguckt, naja, die Buchstaben als solche, und dann beim anderen habe ich dann nur noch die Kiste. Vielleicht reicht es dann auch noch, aber wenn jetzt beides zusammen ist, eine Kiste mit Buchstaben verkaufe, das ist natürlich schon irgendwie nochmal besonderer sozusagen. Ne?
Ja, in der Tat.
Da kann man vielleicht so und so sehen, aber es ist natürlich dann schon auf dieser Kiste, glaube ich, diese Verpackung der Kiste selber und in dieser Werbung irgendwie schon relativ deutlich gemacht, dass das irgendwie zusammengehört. Ne?
Das von vornherein auch darauf
so
angelegt.
Gewesen.
Genau, also auch wenn es separat verkauft wird, aber
ist wenn man irgendwie davor
ja schon
steht,
verbunden damit.
Liegt es wahrscheinlich auch nebeneinander irgendwie und dem Käufer ist wahrscheinlich schon klar, das sind die Buchstaben, die ich dazu kaufen muss, um sie da drauf zu machen.
Ja.
So ist es irgendwie gedacht.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das hat das Gericht auch für ausreichend angesehen, zu sagen, das ist jetzt unser Gegenstand, dieses Set irgendwie aus beidem.
Ja.
Und wie du sagst, also dem kann man dann irgendwie nicht irgendwie jegliche Eigenart absprechen. Das ist schon anders, als es bisher war. Insbesondere war es dann auch tatsächlich so, dass im Formenschatz, da haben die Parteien natürlich was vorgetragen, dass es vielleicht irgendwie so Varianten gab, wo man mit Magneten die Buchstaben da dran machen konnte oder wo man mit so einem Schildchen das da reinschieben konnte.
Mhm.
Aber diese Idee, auch wenn du auch richtig sagst, Schutz für ein Konzept gibt's aber auch nicht.
Mhm.
Also dass man jetzt sagt, die Idee, die Außenseite von der Kiste als Letterboard zu benutzen, so weit darf es auch nicht gehen, aber diese konkrete Gestaltung schon.
Ja.
Und insofern hat das dann eben ausgereicht und man hat auch gesagt, also es reicht auch aus, um dass der Verkehr, wenn er das sieht und das wieder sieht, sozusagen einem Hersteller zuordnet. Ne? Das ist dann ausreichend prägnant oder besonders, um dann auch die Zuordnung zu irgendeinem Hersteller hinzukriegen.
Mhm.
Auch ist es ja ähnlich wie beim Markenrecht. Man muss das nicht jemandem zeigen und der muss sofort sagen, HEMA. Sondern er muss nur sagen, irgendein Unternehmen ist das, ist irgendwie das Gleiche.
Ja.
Das ist ja wie beim Markenrecht auch, das würde reichen.
Ja.
Und da hat man gesagt, das reicht eben auch hier.
Ja.
Das OLG hat es später dann so formuliert, dass H aus einer einfachen, klappbaren Aufbewahrungsbox ein optisch ansprechendes, erschwingliches Designobjekt gemacht hätte.
Hätte ich nicht besser aussehen.
Ob man so weit gehen will, ist dann die Frage, aber so hat es dann später das OLG gesagt, ohne vorwegzunehmen, wie es OLG entscheiden wird. Und dann geht man letztendlich ja in der Prüfung weiter. Die Nachahmung ist vielleicht noch der einfachere Teil der weiteren Prüfung.
Ja.
Würdest du sagen, das ist eine Nachahmung im Sinne vom OWG?
Das würde ich sehr klar sagen.
Okay.
Und zwar auch schon fast meinen, dass das so ein bisschen, also es gibt ja diese nachschaffende Übernahme und es gibt diese sklavische Nachahmung und da sind wir, glaube ich, eher schon im Bereich der sklavischen Nachahmung, weil es letztlich auch, also klar, man sieht irgendwie Unterschiede, aber es sind auch sehr viele Merkmale oder auch Detailmerkmale übernommen worden, wo man durchaus auch andere Gestaltungen hätte wählen können, um sich abzugrenzen. Ja, und also führt eben auch dahin, dass man nicht nur eine Assoziation hat, sondern dass man auch sagt, also tatsächlich auch sagen kann, wenn man die Boxen jetzt, also ich sag mal jetzt mal ohne Marke, also da kommen wir vielleicht wahrscheinlich gleich auch noch hin, aber wenn man die jetzt einfach als solche sieht und nur aus der Erinnerung dann überlegt, dann eben auch nicht genau sagen könnte, welche
stammt
jetzt
ist,
von welcher, genauso wie du nicht weißt, ob du zu Hause jetzt die Originalbox oder eine Nachahmung hast.
Ich glaube, die Original. Genau, richtig. Also da ist man, hat das Landgericht auch hier gesagt, wir sind bei der fast identischen Nachahmung. Ne? Man hat diese Streben übernommen, das Buchstabenset. Es ist da sogar noch auf die Anzahl der A's und O's und Ü's eingegangen worden und die Streben und die Griffe und so weiter. Und wie du auch gesagt hast, gibt es ein paar Unterschiede unten an der Kiste, ne? Dass da der Boden so ein bisschen anders oder breiter ist, wenn man da genauer, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es auf den Fotos sichtbar ist, aber das ist so geringfügig, da ist man praktisch, bei der Nachahmung hat man das geringere Problem.
Ja.
Die Frage ist natürlich dann vielleicht jetzt, wie du auch schon vermutest, dann eher die Herkunftstäuschung, ne?
Ja.
Weil das andere Produkt wird ja
unter einer anderen Marke.
Unter einer anderen Marke vertrieben, nämlich unter Livano Home, sozusagen. Ne?
Ja.
Das ist vielleicht eher der Punkt, wo man so sagen würde, erstmal, wenn man naiv da rangeht, ja, aber da steht ja drauf, dass es nicht von HEMA ist, sondern von Livano Home oder wem auch immer. Da ist ja doch, steht doch drauf, dass es ein anderer ist. Da kann ich ja nicht mehr getäuscht werden.
Ja.
Kann man das denn so einfach sehen?
Ja, also sagen wir so, es gibt ja. Also ich meine, die eine Sache ist, also nimmt man die Marken unterschiedlich wahr und das unterschiedliche Marken wahr, dann kann es natürlich auch sein, dass man auf die Idee kommen könnte, das ist jetzt hier erstmal,
anderes Unternehmen, was da
ist. Anderes Unternehmen, anderer Herkunftshinweis, ja.
Das ist ja eigentlich die Funktion von Marken.
Von der Marke,
ein Herkunftshinweis, unabhängig davon, ob das jetzt als Marke eingetragen ist oder nicht.
Ja.
Aber es soll ja eigentlich auf verschiedene Unternehmen hinweisen. Ja. Ne?
Aber es könnte natürlich auch eine Vermutung bestehen, okay, es stammt trotzdem, ist trotzdem original und das ist ein Lizenznehmer, der das darf.
Zum Beispiel, ja.
Und dann würde mir noch einfallen, dass, glaube ich, also die Marke erscheint jetzt, also zumindest bei dem, was ich hier sehe, zwar in der Werbung, aber nicht auf den Kisten selber.
Das, ich glaube, auf der Verpackung ist es schon drauf.
Also auf der Verpackung. Also es gibt auch so Entscheidungen, aber glaube ich eher so im Luxusbereich, dass halt eben auch eine Verwechslungsgefahr, die erst bei der Benutzung entstehen kann. Also wenn ich jetzt quasi bei dir die Box sehe und denke, Moment, das ist doch hier die HEMA-Box und das ist gar nicht die HEMA-Box, dass auch die Verwechslung dann auch noch eine Rolle spielen kann. Aber das war, glaube ich, da auch mehr auf so Luxusartikel, wo natürlich dann quasi ich jetzt denke, boah, toll, du hast eine HEMA-Box und kannst dir die leisten. Ja,
da sind wir wahrscheinlich dann, hier
nicht. Also bei 9 Euro. Ja. Aber du hast hier eine 9-Euro-Box statt einer 3-Euro-Box.
Ja,
eben. Also, das macht schon Eindrücke.
Genau. Ja. Nee, genau, richtig. Es gibt sozusagen die unmittelbare Täuschung, Herkunftstäuschung, dass man denkt, das ist das gleiche Unternehmen.
Ja.
Wo man jetzt hier sagen könnte, da hat man es vielleicht irgendwie schwierig, weil warum sollten das zwei unterschiedliche Marken dann draufstehen? Aber wie du auch gesagt hast, es gibt auch so indirekte Verknüpfungen im Kopf mit der mittelbaren Herkunftstäuschung letztendlich. Ne? Oder im weiteren Sinne wird es im Markenrecht ja manchmal auch so genannt.
Ja, dass man eine geschäftliche Beziehung vermutet.
Genau, das ist irgendwie so die Lizenz. Und da gibt es insbesondere auch die Theorie, sage ich mal, der Zweitmarke, dass auch ein Unternehmen durchaus Produkte unter unterschiedlichen Marken anbieten kann.
Vor allen Dingen
beim
Discounter ist das ja gar nicht so unüblich, dass man da
so ein bisschen der Discounter ins Spiel, für ein Umfeld sind wir.
Ja.
Und den hatten wir ja schon mal die Discounter hier.
Ja.
Und das Verkaufsumfeld und dass das durchaus Einfluss auf verschiedene rechtliche Bewertungen, da war es zwar jetzt nicht, glaube ich, dieser Fall, aber dass das auch nicht ganz unwichtig ist. Ein Punkt, den wir noch nicht beleuchtet hatten, bevor wir dann vielleicht dazu kommen, ob das hier so der Fall ist, ist vielleicht noch die Bekanntheit. Man muss ja durchaus, weil man jetzt ja auch nichts eingetragen hat, darf das jetzt nicht völlig unbekannt sein, dieses Original, weil der Verkehr ja dann an dem Zweitgegenstand vorbeikommt und das andere irgendwie im Kopf haben muss und sagen muss, das ist doch das von dem anderen. Da darf das jetzt nicht ganz unbekannt sein. Ne?
Ja.
Und jetzt hatte ich am Anfang, jetzt weiß ich schon selber nicht mehr, welche Zahlen ich hier genannt habe.
100.000 in Deutschland, hat sie gesagt, aber 1,3 Millionen.
In Holland, also Deutschland wäre natürlich jetzt eher relevant vielleicht. Ne? Da sind es dann nur die 100.000 oder die 8.000 Buchstaben. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die Kiste und Buchstaben zusammengekauft haben, das sind dann nur 8.000. Und also ich habe ja da sogar noch, die Verantragsstellerin hat auch noch mit was argumentiert, was, glaube ich, dann auf dem dritten Blatt drauf ist, dieser oberen Werbung. Das ist, glaube ich, ein Social-Media-Post.
Ja.
Da sieht man, dass sie das da auch angepriesen hat. Da sind dann so ein paar 100 Likes, wie man heute sagt, noch drauf. Würde man auch sagen, ach, so viel ist das wahrscheinlich auch nicht, ne? Aber
also ich jetzt eher denken würde, alleine das Produkt im Markt zu haben, auch als Originalhersteller, gibt dir zumindest eine
gewisse
Also man sagt auch da, wenn man eine besondere Bekanntheit hat, dann hat man auch eine Steigerung der dieser wettbewerblichen Eigenart und dann braucht man vielleicht ein bisschen weniger bei der Herkunftsverwechslung. Aber dass man jetzt im Grunde da wirklich ganz erheblichen Umsatz oder Werbeerfolg oder so darlegen muss, um überhaupt einen Schutz zu bekommen, das würde ich jetzt eher...
Genau, man kann den höchstens auch steigern sozusagen, aber das Mindestmaß ist eigentlich relativ schnell erreicht. Ne?
Ja.
Genau, also da hatte auch... Das LG hatte zwar jetzt dann im Vergleich zu Holland oder den Niederlanden insbesondere von einem eher bescheidenen Markterfolg gesprochen. Insbesondere hat es dann halt diese Rechnung gemacht mit denen, die beides gekauft haben. Weiß ich nicht, ob man das so machen kann, weil auch die das eine kaufen ja sehen, dass es das andere auch gibt. Oder man kauft drei Kisten und ein Buchstabenset, weil da ja 5 A's drin sind. Ja. Ich weiß es nicht.
Ja.
Insofern vielleicht auch nicht, kann man das so nicht rechnen.
Richtig, ja.
Genau, und dann hat die Antragstellerin dann halt auch noch geltend gemacht, dass sie es ja in Social Media gepostet hätte und 50, 60, 70.000 Follower hätte und es auch noch Influencer gab, die das wohl geteilt hätten, die auch wiederum 5-stellige Follower hätten. Und so kam man dann auf hunderte, tausende von Leuten, die es wohl kannten.
Also eigentlich jeder.
Und das hat dann praktisch ausgereicht, wie du sagst. Also zumindest so, dass man das jetzt daran nicht scheitern lassen konnte. Und dann hat man, was du gerade ja auch angesprochen, diese Wechselwirkung zwischen den dreien. Ne? Also was habe ich für eine Eigenart? Wie groß ist der Anteil meiner Übernahme? Und wie groß muss dann noch meine Unlauterbarkeit sein? Und die Übernahme, haben wir ja gesehen, war schon sehr extrem.
Genau.
Sodass man jetzt dass sagen man
gar
würde.
Nicht zu hohe Anforderungen
genau,
stellen
bei der Unlauterbarkeit dürfte man auch gar nicht so streng sein.
Ja.
Und insbesondere, genau, ist jetzt die Frage, reicht dann jetzt noch dieser Markenbegriff, dieses Livarno Home hieß es, glaube ich, ne? So unterschiedliche Zeichen aus, um die Täuschung sozusagen wieder auszuräumen. Und wie du eigentlich gesagt hast, typischerweise kann es das, aber wir berücksichtigen eben diesen Discounter jetzt in dem Fall. Und da
ist in der Tat ja gar nicht unüblich, dass Markenprodukte da unter anderer Marke vertrieben werden. Also entweder
gerade
als,
da ist das eben üblich, ne, dass man da diese Eigenmarken hat, wo verschiedene Hersteller teilweise da ihr teures Produkt haben und dann beim Discounter
aber
unter einer anderen Marke oder der Eigenmarke des Discounters verkaufen, weil sie nicht wollen, dass man sieht, dass das gleiche Produkt da billiger ist.
Genau.
Oder eben diese Serien mit diesen Aktionen. Da hat auch der Discounter das über Jahre hinweg immer unter diesem Namen verkauft.
Ach so, und es auch verschiedene
gibt unterschiedliche
Produkte.
Hersteller, die das sozusagen zuliefern. Teilweise auch Originalhersteller, die sozusagen dann unter diesem Eigenmarkennamen sozusagen das da zur Verfügung gestellt haben als Aktion. Und eben gerade diese Kombination aus anderer Vertriebsweg plus billiger spricht sozusagen in dem Fall dafür, dass es eigentlich nicht ausgeschlossen ist, dass der Verkehr denkt, das bieten die jetzt hier halt mal aktionsmäßig günstiger an. Es kommt aber, es ist praktisch die Kiste von HEMA, weil die sieht ja genauso aus.
Ja.
So dass man in dem Fall,
war der Aspekt dann des Discounters auch im Antrag, weißt du das? Also hat
gerade ist nur unterlassen zu unterlassen.
Das bei Discountern so zu vertreiben.
Ich glaube, der war ohnehin nur auf diese Antragsgegnerin. Ich glaube, dass die gar keine andere realistische Verkaufsmöglichkeit hatten, außer den Discounter.
Dadurch, dass dann über den Sachverhalt quasi mit.
War es sozusagen darauf beschränkt im Wesentlichen. Genau, das hat dann, also es gab sogar noch eine Unternehmensbezeichnung auf dieser Verpackung, die aber kleiner war und zurücktrat und auch irgendwie Handelskontor im Begriff hatte, sodass man da auch sagen konnte, ja, ist irgendwie so richtig geht nicht hervor, von wem es kommt. Ne?
Ja.
Genau, und dann wäre man eigentlich jetzt schon bei der Verletzung gewesen oder der Unlauterbarkeit. Und jetzt müsste es natürlich noch vermeidbar sein, aber das ist ja in der Regel der Fall. Ne? Also man müsste halt noch deutlicher machen.
Ja, also vermeidbar kann man natürlich
gestalterische
kann man Unterschiede
auch sich entfernen.
Und man kann natürlich deutlicher schreiben, es handelt sich nicht um das Originalprodukt in welcher Formulierung auch immer, dass man es halt da drauf schreibt.
Ja, so. Dann ist es spätestens weg. Ne? Also da wäre das durchaus denkbar gewesen. Die Antragsgegnerin hat sich noch ein Argument ausgedacht, was du auch eben schon angesprochen hattest, nämlich die Kompatibilität.
Ja.
Dass man sagt, der Markt möchte vielleicht gerne Ergänzungsprodukte haben. Er möchte vielleicht dann trotzdem von mir die Buchstaben kaufen oder eine Kiste, die da drauf passt und ähnlich aussieht. Und das sozusagen als Grund dafür nimmt, dass man sozusagen gerade diese Täuschung ausnahmsweise nicht vermeidbar ist. Ja,
also da stimmt, da gibt es auch Entscheidungen. Jetzt hattest du am Anfang mal gesagt, der Strebenabstand wäre unterschiedlich gewesen. Da würde ich schon fast vermuten, dass
das weiß ich nicht genau.
Kompatibilität nicht passt. Aber gut, die Frage ist, ob man dann hinnehmen muss, dass man da quasi in diese Serie des anderen da quasi mit einsteigen muss.
Und
es ist ja auch nicht als Zubehör für Kisten verkauft worden, sondern also man weiß ja quasi aus wahrscheinlich so, wie es angeboten ist, weiß man ja dann nicht mal, ob es wirklich kompatibel ist. Also käme wahrscheinlich gar nicht auf die Idee, das miteinander zu kombinieren.
Genau. Ja. Und der Discounter hat dann die Sachen ja auch tatsächlich kombiniert zusammen verkauft.
Und nicht die Buchstaben allein. Also man kauft
dann 1:1 Ersetzung.
Gut, vielleicht die Buchstaben mit Kiste 3 Euro und beim anderen die Buchstaben 3,50 Euro.
Ja, da hat man trotzdem gespart.
Hat man auch 50 Cent gespart.
Aber deswegen hat man irgendwie gesagt, das scheint jetzt nicht so der naheliegende Blickwinkel des Käufers zu sein, ne, des Verkehrskreises. Und in der Tat hat die Antragstellerin dann auch in der Beta zumindest noch gezeigt, dass die Kisten auch nicht so richtig aufeinander stapelbar sind, sondern die einen passen aufeinander und bei den anderen passt es gerade nicht und dann entsteht da eine Lücke und dann ist das Argument auch irgendwie so nicht mehr richtig überzeugend. Ne? Mhm. Genau, das hat das Landgericht Hamburg entschieden. Mhm. Und jetzt kommt das OLG Hamburg. Jetzt kommt der Trommelwirbel. Ich brauche hier so ein Soundboard mit einem Trommelwirbel.
Nächstes Mal. Das war eine Idee.
Das hat die Entscheidung bestätigt. Ich mach's kurz. Es hat das alles eigentlich genauso. Es gab so ein paar Besonderheiten, die es noch hervorgehoben hat. Und wo auch dann zum Beispiel dieser Kompatibilitätseffekt, da kam erst in der zweiten Instanz so richtig hervor. Und das mit den Likes und den Followern kam auch erst in der zweiten Instanz so richtig nochmal diskutiert wurden. Aber im Wesentlichen hat es die Entscheidung dann doch bestätigt. Mhm. Und genau, insofern muss ich jetzt mal zu Hause gucken, welche Kiste wir haben.
Ja.
Insofern eigentlich so eine Prüfung, die dann doch relativ glatt durchgegangen ist. Aber so ein paar interessante Aspekte waren da eben dann doch drin, dass man zum Beispiel eben die Frage des Sets zunächst mal vielleicht, ne? Worauf muss ich überhaupt abstellen? Weil das mag jetzt vielleicht so ein bisschen speziell für den Fall erscheinen, aber andererseits ist es ja auch gar nicht so selten, dass es Produkte gibt, die irgendwie, wo man das eine in das andere schrauben muss und die vielleicht irgendwie zusammengehören und wo die Frage ist, was ist jetzt der Gegenstand eigentlich, ne?
Genau, es ist, also kann ja, also klar, wenn man da einfach rauskäme, wenn ich ein Originalprodukt mit verschiedenen Zubehör, also gerade bei Originalprodukten ist ja manchmal das Zubehör auch ganz schön teuer und ich biete dann die Nachahmung direkt mit dem ganzen Zubehör an und dann bin ich fein raus, also wäre ja auch
nicht
ein
bisschen so gesehen werden,
problematisch,
ne? Genau, es ist eigentlich ein ganz anschaulicher Fall für diese etwas abstrakte, wenn man das dann im Kommentar oder so liest, diese mittelbare Herkunftstäuschung, wo man sich denkt, was ist das denn für ein Fall, wo ich denke, das kommt nicht vom gleichen Unternehmen, aber doch irgendwie oder das gleiche Unternehmen bietet unter zwei verschiedenen Sachen irgendwie was an. Das ist sozusagen ein praktischer Fall, wo man in der Tat diese etwas abstrakte mittelbare Herkunftstäuschung sozusagen.
Genau, weil man schon irgendwie den Unterschied erkennt wegen der unterschiedlichen Marken, aber durchaus, genau, die Frage ist, vermutet man dann die geschäftliche Beziehung dahinter, ne? Und gut, ich meine, es ist auch immer so ein bisschen, kommt sicherlich auch ein bisschen drauf an, ob man in der konkreten Kaufsituation überhaupt sehr auf die Marke achtet oder nicht, ne? Was ja auch, was hier, ja, gute Frage, würde man da drauf achten oder nicht?
Ja, zumindest würde man sich schon wahrscheinlich wahrnehmen, ne?
Ja, aber würde man eher auf die Funktionen gucken und die Marke vielleicht gar nicht, also was ja auch ein Argument dagegen wäre, ne? Ja. Also wenn man jetzt mehr nach Marke kauft und drauf guckt, ist das ja noch was anderes, als wenn man das auf die Funktion guckt, sozusagen. Ja.
Aber insofern auch ganz schön veranschaulicht eben dieser Einfluss der ganzen weiteren Umstände, dass man nicht einfach sagen kann, naja, ich habe doch jetzt eine andere Marke da drauf geschrieben, das kann man doch jetzt gar nicht mehr verwechseln. Eben, wenn dann eben Discounter, Zweitmarke und so, dass das halt dann den entscheidenden Unterschied wahrscheinlich macht, dass das dann als Handelsmarke wahrgenommen wird und nicht als Hersteller-Hinweis sozusagen.
Ja, das ist auch immer das Spannende bei den Fällen, dass man halt da dann wirklich an der tatsächlichen Situation argumentiert und halt alles, jedes Argument, was einem einfällt, sage ich mal, dass tatsächlich der Kunde da auch das verwechseln kann, trotz allem, ne, ist tatsächlich auch ein Argument, was durchaus die Gerichte dann in die Würdigung mit einbeziehen müssen. Ja, anders als jetzt zum Beispiel Markenrecht, wo es ein bisschen rechtlicher betrachtet wird, die Verwechslungsgefahr. Ne? Da nützt ja nichts, wenn du eine andere Marke draufschreibst oder draufschreibst, bin aber gar nicht von dem und dem sozusagen. Ja. Ja. Und das hilft dem UWG dann schon.
Ja, und ansonsten fand ich diesen Aspekt des Bekanntheitsnachweises, auch wenn es vielleicht nicht ganz so kritisch war in dem Fall, weil sonst musste man ja dann vielleicht nachweisen, wir haben so und so viel Tausende Euro in Werbung gesteckt und dies und jenes. Und hier hat man gesagt, ja, wir haben das mal auf Instagram gepostet und das haben zwei Influencer mit 5-6-stelligen Followern direkt geteilt. Dann hat sich das sozusagen, hat man sozusagen über die Schiene so ein bisschen nachgewiesen. Fand ich auch ganz interessant, die neuen Social-Media-Kanäle, um die Verkehrskreise zu erreichen. Kann man hier so ein bisschen sehen.
Ja, nee, interessant.
Genau, insofern ist es da momentan zu Ende. Ich glaube, es gibt dann auch keine weitere Entscheidung, soweit ich das gesehen habe.
Ja, also genau, normalerweise könnte da natürlich jetzt noch ein Klageverfahren angeschlossen werden. Aber es ist, von wann war der Fall, hattest du das gesagt?
Also das OLG hat jetzt Ende 23, im Oktober 23 entschieden.
Ja, könnte natürlich nochmal was kommen, aber... Also mir scheint das auch alles recht einleuchtend zu sein. Ja. Ich finde, das ist eine nachvollziehbare Entscheidung.
Ja, wenn man das einmal so durchdacht hat. Normalerweise würde man halt denken, diese andere aufgedruckte Marke würde einen retten. Aber unter Berücksichtigung der Umstände führt das halt in dem Fall genau nicht raus.
Ja, spannender Fall. Vielen Dank, dass du den mit uns geteilt hast.
Gerne.
Und wenn du jetzt nicht noch irgendeine Ergänzung hast, würde ich für heute unsere Folge schließen.
Machen wir das. Machen wir die Buchstabentafel, Klappkiste zu.
Genau, die Kiste zu und bedanken uns bei den Zuhörern, dass sie uns weiter gewogen sind und freuen uns aufs nächste Mal. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter cohaus-florak.de/blog.